Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Schöne neue Arbeitswelt. Wer nicht mithalten kann bei der fortschreitenden Digitalisierung, sieht schon früh alt aus. In Baden-Württemberg ist deshalb heute Startschuss für Expedition D. Ein mit digitaler Technologie bepackter Bildungstruck geht auf Infotour zu den Schulhöfen des Bundeslandes. Welche Herausforderungen die Digitalisierung für Deutschland insgesamt darstellt, damit befasst sich die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Welche Strategien gibt es aus internationaler Sicht? Was muss jeder Einzelne, was müssen Politik, Unternehmen und Gesellschaft tun? Das und mehr heute bei Campus und Karriere mit Thekla Jan. Die Digitalisierung in Deutschland. Ihr fehlen die Gestalter, das heißt Fachkräfte in den MINT-Disziplinen, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Bundesweit gab es im vergangenen Jahr bereits 340.000 Fachkräfte in diesem Bereich zu wenig. Und allein in Baden-Württemberg fehlten mehr als 79.000. Und die Zahlen werden noch weiter steigen, denn der Bedarf steigt schneller als das Angebot. Baden-Württemberg handelt deshalb. Heute startet der Bildungstruck Expedition D, der auf Schulhöfen halten wird, um Schüler für die digitale Arbeitswelt zu begeistern.
Voller Vorfreude steht die Informatiklehrerin Jennifer Ursprung mit der 7. Klasse der Max-Planck-Realschule vor dem doppelstöckigen Hightech-Bus.
Wir haben diese Woche Zeitfensterwoche und die Schüler dürfen jetzt im Prinzip die Anwendung kennenlernen, die sie im Unterricht schon so ein bisschen erfahren haben. Und jetzt kriegen sie so einen Ausblick, wie es vielleicht später in der Berufswelt ausschaut. Und ich finde es toll, dass sie da so Visionen bekommen, wie es weitergehen könnte für sie selbst.
Im Inneren des Trucks können die Schülerinnen und Schüler an 15 Stationen mit digitalen Technologien experimentieren, erläutert der Robotikingenieur Dominik Weig genannt.
Es gibt zum Beispiel eine Virtual Reality Brille, wo die Schüler in eine VR-Welt abtauchen und ein Fahrrad zusammenbauen oder ein Planetensystem. Wir haben eine Station zur Verschlüsselung, wo die Schüler verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen benutzen. Dann legt los, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach zu uns.
Der 13-jährige David und sein Team sind in der virtuellen Realität unterwegs. Die Aufgabe lautet, mit Tablet und VR-Brille das Sonnensystem neu zu ordnen.
Er hat eine VR-Brille auf, womit er in einer virtuellen Welt ist. Das ist ein anderes Feeling. Er denkt, er ist in der Welt. Er hat auch einen Controller in der Hand, womit er die ganzen Sachen greifen kann. Man sieht alles live auf dem Bildschirm. Wenn er nicht unbedingt weiß, können wir ihm sagen, wo was ist. Dann hört er uns und dann kann er gucken, ob es da ist.
Wie findest du das? Ist cool oder wie?
Ja, ist richtig cool gemacht, vor allem die Grafik ist so richtig halt real. So als wäre man wirklich in diesem Labor drin.
Könntest du dir vorstellen, mal selber so beruflich in die Richtung zu gehen?
Ja, also sowas macht ja auch Spaß, weil wenn man zum Beispiel was Neues erfindet, sowas ist ja auch cool. Ja.
Aber nicht nur die Jungs sind von den digitalen Lernangeboten begeistert.
Also ich fand es sehr spannend. Wir haben die Virtual Reality gemacht und da sollten wir halt unser eigenes Apartment aufbauen.
Wir haben noch einen Code entschlüsselt. Man musste erstmal Informationen sammeln, wie man sowas macht. Und es war auch gar nicht so einfach.
Also es hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil wir haben in IT auch über Nachrichten und so gesprochen, also wie man das verschlüsselt. Und darum war das jetzt auch relativ spannend, das mal in echt zu machen.
Projektleiterin Sabine Pfeiffer ist fest davon überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrem Berufsleben nicht an der Digitalisierung vorbeikommen, weil diese viele Berufe verändern wird.
Nehmen wir mal den Arzt. Der wird bei Operationen zukünftig durch digitale Assistenzsysteme unterstützt, die noch sehr viel präziser arbeiten können, als es die menschliche Hand je könnte. Der Bäcker hat eine Lagerhaltung, die digitalisiert und vernetzt ist und ihm rechtzeitig sagt, was er wann nachbestellen muss, bis zu einer automatisierten Ofensteuerung, die immer genau die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit einstellt.
Der Besuch im Truck hat bei der 7. Klasse der Max-Planck-Realschule gleich etwas bewirkt, freut sich die Informatiklehrerin Jennifer Ursprung.
Wir haben das Wahlfach Informatik in der 8. Klasse und ich habe jetzt schon die ersten Rückmeldungen, dass gleich viel interessierte Schülerinnen da sind wie Schüler. Und das finde ich sehr toll, weil ich einfach denke, das muss noch stärker zusammenwachsen. Und das befruchtet sich ja selber so, wenn beide Geschlechter gleich vertreten sind.
Sebastian Bargon über die digitale Rekrutierungsoffensive an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. Rasant ändert sich unsere Arbeitswelt und die Geschwindigkeitsspirale scheint sich immer schneller zu drehen. Ende vergangener Woche hatte ja die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ihren Ausblick auf die Beschäftigung 2019 vorgestellt. Und dabei hat sie gerade für Deutschland einen dramatischen Wandel der Arbeitswelt prognostiziert. Die fortschreitende Digitalisierung bedrohe jeden fünften Arbeitsplatz in Deutschland. Gefahr erkannt, das heißt nicht zwingend auch Gefahr gebannt. Die OECD macht sich aber auch dazu Gedanken und entwickelt Strategien. Heute Abend wird Dr. Ludger Schuhknecht, stellvertretender Generalsekretär der OECD, in München beim IFO-Institut sprechen über die Herausforderungen für Bildung und Ausbildung aus internationaler Sicht. Und wir wollen ihn dazu schon vorab befragen. Am Telefon ist der schöne guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schuhknecht, steht Deutschland vor größeren Herausforderungen bei Bildung und Ausbildung als andere Länder oder sitzen auf dem zunehmend globalisierten Arbeitsmarkt alle in einem Boot und müssen gleich kräftig rudern?
Deutschland, würde ich sagen, steht insgesamt nicht schlecht da. Die Herausforderungen, was die Veränderungen angeht, sind groß, aber sie sind eben in fast allen Industrieländern groß. Und was die Leistung des deutschen Bildungs- und Ausbildungssystems angeht, ist es insgesamt in gutem Zustand. Aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen dürfen, sondern wir müssen eben auf diese Herausforderungen reagieren.
Herausforderungen, in dem Wort stecken die Forderungen ja schon mit drin. Wie sollten Bildung und Ausbildung gestaltet werden? Was fordern Sie?
Die OECD stellt fest, dass zum Beispiel in den klassischen Bildungsbereichen wie Grundschulausbildung und dann weiterführende Schulen Deutschland in den internationalen PISA-Tests recht gut abschneidet. Aber es gibt eben auch eine Reihe Länder, die besser sind, vor allen Dingen in Asien. Das heißt also, dass wir auch im Bereich Bildung noch weiteren Verbesserungsbedarf haben. Dann gibt es in Deutschland einen sehr positiven Trend zu mehr vorschulischer Bildung, frühkindlicher Bildung. Das ist auch durchaus eine positive Entwicklung der letzten Jahre. Aber auch hier kommt es jetzt vor allen Dingen in Zukunft auf die Qualität an. Dann als drittes ist Deutschland sicherlich vorbildlich und führend global, was sein Berufsausbildungssystem angeht. Aber auch hier muss man sagen, dass der Schwerpunkt in Zukunft noch stärker auch auf die Ausbildung während des ganzen Arbeitslebens gelegt werden muss. Denn das ist ja eine der Herausforderungen durch die Digitalisierung, dass sich die Arbeitswelt wandelt, dass mehr Nachfrage nach qualifizierten Tätigkeiten besteht, nach, die Wissenschaftler nennen das, die kognitiven Fähigkeiten, hohe Kreativität, Anpassungsfähigkeit an das digitale Umfeld. Das sind die Herausforderungen, die wir nicht nur im schulischen Bereich, sondern vor allem auch während des ganzen Berufslebens, wo wir die Menschen auf diese Herausforderungen vorbereiten müssen.
Jetzt haben wir es ja nicht nur mit einem sich schnell wandelnden Arbeitsmarkt zu tun, Sie sagten es schon, sondern auch mit einer alternden Bevölkerung in Deutschland. Das ist ja auch eine Herausforderung.
Dadurch, dass wir länger leben, müssen wir auch länger arbeiten, sonst können wir uns unsere Sozialversicherungssysteme nicht mehr leisten. Und das bedeutet eben, dass wir eine Bildungsstrategie in Deutschland brauchen, die noch stärker dieses lange Berufsleben begleitet, damit eben die Menschen auch in der Lage sind, noch im Alter sehr produktiv am Arbeitsleben teilzunehmen.
Genau, und dagegen spricht ja oft, dass die Arbeitsverdichtung dazu führt, dass man überhaupt gar keine Zeit mehr hat, den Kopf sich überhaupt nicht mehr machen kann. Darüber, was brauche ich noch, was kann ich noch lernen, wie kann ich da noch irgendwie Zeit abzwacken. Vielleicht hat man auch gar nicht unbedingt die Lust. Man merkt ja auch, dass immer mehr Menschen gerne früher aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Also wie kann da eine Strategie aussehen, die die Menschen mitnimmt?
Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Ein bisschen muss man auch vielleicht geschubst werden, indem den Menschen erklärt wird, dass wir es uns als Gesellschaft nicht leisten können, dass jeder frühzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheidet, sondern dass wir es auch der jungen Generation und den Arbeitenden schuldig sind, unser Humankapital, unsere Fähigkeiten so lange wie möglich zu erhalten.
Inwiefern sind die Unternehmen auch in der Pflicht, ihren Arbeitnehmern Weiterbildungen zu bezahlen, ihnen die Zeit zu geben und gegen die Arbeitsverdichtung anzuarbeiten?
Also in unserer Analyse zeigt sich, dass die Kosten von Weiterbildung eigentlich selten der Grund sind, warum keine Weiterbildung betrieben wird. Die Arbeitsverdichtung oder eben der Mangel an Zeit Das ist ein vielgenannter Grund dafür, dass man Weiterbildung nicht macht.
Braucht es eine gesellschaftliche Veränderung hin zu einer, ja, wie soll ich sagen, einer Weiterbildungskultur, wo jeder Lust und Spaß daran hat?
Das würde auf jeden Fall helfen. Und ich glaube, dass da einige Länder etwas weiter sind als wir. Bei den skandinavischen Ländern spielt das eine größere Rolle. Da wird das selbstverständlicher genommen. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit und die Tatsache, dass es Spaß machen sollte, das können wir, glaube ich, noch mehr lernen, ja.
Jetzt haben wir über die Älteren gesprochen. Jetzt würde ich gerne ans andere Ende des Arbeitslebens gehen. Nämlich am Anfang steht ja die Generation der zwischen 1995 und 2010 Geborenen. Laut einer internationalen Studie, Resource Weiterbildung, The Skills Revolution, gibt es 65% der Jobs heute noch gar nicht, die diese Generation einmal ausführen wird. Wie lässt sich diese Situation ja handeln für die jungen Menschen?
Ich glaube, mit einer guten Grundausbildung in der vorschulischen Phase, in der schulischen Phase, dann in der Berufsausbildung oder in der höheren Ausbildung, in der tertiären Ausbildung, der Universitätsausbildung, es gibt gewisse Fähigkeiten, die einfach gelernt werden müssen, damit man später sich auch besser den sich verändernden Bedingungen anpassen kann. Dazu gehören vor allen Dingen die kognitiven Fähigkeiten, also die Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Naturwissenschaften. Das sind Grundfähigkeiten und die kreativ anwenden zu können, die problemlösungsorientiert anwenden zu können, nicht nur einfach nur auswendig lernen, das gehört sicher auch dazu, aber auch problemlösungsorientiert diese Fähigkeiten anzuwenden. Das ist das beste Handwerkszeug, was man den Jugendlichen mitgeben kann. Darüber hinaus müssen wir uns vielleicht in Zukunft noch mehr Gedanken darüber machen, wie wir bei uns bestimmte Fähigkeiten stärker fördern, wie Kreativität und soziale Kompetenz. Da sind wir, glaube ich, nicht schlecht drin, aber da steckt auch die Forschung erst am Anfang, weil diese Fähigkeiten nicht so gut wegrationalisiert werden können, weil sie nicht Digitalisierung und Automatisierung zum Opfer fallen können. Und entsprechend wird die Nachfrage nach diesen Fähigkeiten weiter steigen. Deswegen gehört, glaube ich, zur Meisterung der Veränderung auch die Zuversicht, denn wir haben die letzten Jahrzehnte einen enormen Wandel gemeistert, wenn man sich das mal überlegt und zurückschaut, 20, 30, 50 Jahre, das ist schon enorm, was sich verändert hat und wir stehen gut da. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Gesellschaft und der Politik, dass man sich nicht ins Boxhorn jagen lässt und nicht entmutigen lässt.
Wo Sie gerade die Politik ansprechen. Die Bundesregierung arbeitet ja derzeit an einer nationalen Weiterbildungsstrategie.
Ja.
In der vergangenen Woche hat der deutsche Bundesarbeitsminister Hubertus Heil davon gesprochen, dass angesichts der enormen Herausforderungen auch ein möglicher Rechtsanspruch auf Weiterbildung denkbar sei. Ist das der richtige Weg für die Zukunft?
Es ist sicherlich im Interesse der Unternehmen und der Beschäftigten, ob man damit ein Weiterbildungsrecht verbinden muss oder ob es andere Wege, da will ich mich im Moment nicht drauf festlegen.
Sagt Dr. Ludger Schuknecht, stellvertretender Generalsekretär der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Vielen Dank.
Bis gestern kamen in Hamburg Menschen mit besonderen Fähigkeiten zusammen, Hochbegabte, also solche mit einem IQ von über 130, und das ist, Hand an den Kopf, ziemlich selten. Der weltweite Verein Mensa hatte zum Jahrestreffen geladen, zum Netzwerken, zum Diskutieren, die bei diesem Club ja immer sehr intellektuell hochwertig zugehen, die Diskussion. Aber das bedeutet nicht, dass es IQ-Cracks auch im Alltag leichter haben als normalbegabte Menschen. Im Gegenteil, sie scheitern öfter an sich und am Arbeitsleben, als man gemeinhin annehmen würde. Die Lübeckerin Alice Mustier kennt das aus eigener Erfahrung. Sie ist eine der 15.000 deutschen Hochbegabten, Hochbegabten im Mensa-Club und arbeitet als Coach für Hochbegabte und Unternehmen. Hauke von Hallern hat sie besucht.
Kein Hotel, kein Seminarraum. Wenn das Wetter stimmt, coacht Alice Mustier am liebsten im Freien, mitten in der Natur.
So, wir stehen jetzt hier auf der Wiese und jetzt versuchst du mal darzustellen, wo ich stelle den Chef da, wo stehst du? Also erstmal die Distanz, so schauen, wo würdest du dich hinstellen, von unserer Beziehung her sozusagen.
Coachen lässt sich Katrin Schmidt. Die Hochbegabte arbeitet als Führungskraft in einem Unternehmen in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. Ihr Problem?
Dass ich manchmal nachts aufwache, weil ich von einem bestimmten Problem geträumt habe. Und stehe auf, gehe an den Rechner, löse das Problem und lege mich dann wieder hin.
Das passiert der 40-Jährigen oft mehrmals die Woche. Sie schläft schlecht und fühlt sich überarbeitet. Dem Gefühl, aufstehen zu müssen, kann sie nicht widerstehen, denn sie hat Angst, ihren guten Einfall über Nacht zu vergessen.
Du hast dich jetzt hingelegt und wie fühlst du dich jetzt?
Ich muss diesen Gedanken loswerden. Ich muss das jetzt ausprobieren. Ich kann das gar nicht so sagen, wie ich mich fühle. Es fühlt sich furchtbar an, aber ich habe da keine Worte für.
Also sind auch sehr starke Gefühle.
Ich möchte das jetzt am liebsten sofort ausprobieren.
Sich von Gedanken nicht lösen zu können, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Probleme, die viele Hochbegabte haben, erzählt die Trainerin.
Deswegen biete ich ja auch eben Burnout-Prävention mit dieser Zielgruppe an, weil die eben dann häufig in den Gedanken drin bleiben, drin gefesselt bleiben und sie wollen ja eine Lösung finden. Und da muss man auch einfach mal loslassen können und das fällt vielen schwer. Das führt dann schnell eben auch dazu, dass man nachts nicht mehr einschlafen kann.
Manchen Menschen mit sehr hohem IQ fällt es nicht nur bei sich selbst schwer, ein gesundes Maß zu finden. Auch mit anderen kann es Schwierigkeiten geben, vor allem im Beruf.
Du hast deine Mitarbeiter und du sagst dem etwas und du sagst dem viele Dinge, was er alles tun soll. Du bemerkst aber nicht, dass ihn das gerade überfordert und dass er sich das überhaupt nicht merken kann, weil für dich ist es normal, du kannst dir das locker merken und du machst das sofort innerhalb von ein paar Minuten. Du regst dich dann aber darüber auf, dass der das nicht hinbekommt.
Ungeduld, von Personalern als wichtige Eigenschaft von Führungskräften gepriesen, kommt aber im Job nicht immer gut an. Und so ist nicht jeder Hochbegabte auch erfolgreich im Berufsleben. Sebastian Hellrung aus Hamburg ist seit Jahren arbeitslos.
Bei Bewerbungsgesprächen scheitert es spätestens da. Ich bewerbe mich, werde eingeladen. Alles gut, aber spätestens nach dem Gespräch kriege ich eine Absage.
Nicht nur seine Schnelligkeit oder Ungeduld sind der Grund. Der 31-Jährige präsentiert sich einfach schlecht. Seine Stimme ist in den Gesprächen zittrig und leise. Blickkontakt mit Personalern vermeidet er. Er habe wenig Selbstbewusstsein, sagt der Hamburger. Mit diesem Problem steht er nicht alleine da. Hochbegabte hätten manchmal eben auch sehr hohe Ansprüche an sich selbst, erklärt Alice Mustier, die weiß, wovon sie spricht. Mobbing unter Kollegen kratze da besonders am Selbstbewusstsein. Und gemobbt werden intellektuelle Überflieger häufiger als andere.
Weil sie zum Beispiel arrogant wirken, manche auch kalt, weil sie über Gefühle dann nicht unbedingt so reden. Und auch dieses logische Denken ist für manche Kollegen, haben dann das Gefühl, dieser Kollege hat überhaupt gar keine Empathie. Der ist immer nur in seiner Logik drin.
Einen außergewöhnlich hohen IQ zu haben, ist nicht in allen Bereichen von Vorteil. Hochbegabte werden schnell zu Außenseitern. Im schlimmsten Fall erwachsen daraus psychische Probleme wie Depressionen. Hilfreich sei ein Coaching von Betroffenen und Arbeitskollegen, meint Alice Mustier.
Dass die Hochbegabten von sich selber verstehen, warum sie anecken, dass das Team drumherum dann aber auch lernt, sich nicht mehr auf die Krawatte getreten zu fühlen, sondern den Hochbegabten diese etwas unhöflich arrogante Art nicht mehr übel nehmen, sondern damit auch besser umgehen können.
Denn das intellektuelle Potenzial der IQ-Cracks kann das Team ordentlich voranbringen.
Während sich die einen mit ihrer Hochbegabung herumplagen, sind andere die Bildungsverlierer. Flüchtlingskinder, die in Erstaufnahmeeinrichtungen leben. Nicht in jedem Bundesland haben sie dieselben Chancen. Mancherorts können sie relativ zügig eine Schule besuchen, in anderen Bundesländern müssen sie viele Monate warten. So auch in Sachsen. Dort warten gut 200 Kinder schon länger als ein paar Monate darauf in die Kita oder die Schule gehen zu dürfen. Der sächsische Flüchtlingsrat hält das für rechtswidrig. Jennifer Stange berichtet.
Lena Orabi-Shafiq Amdan führt ganz und gar nicht das Leben einer normalen 14-Jährigen. Sie ist in Jordanien als Kind palästinensischer Eltern geboren worden. Wo sie zu Hause ist, weiß sie nicht. Zu lange sind sie, ihre Eltern und Geschwister schon unterwegs, auf der Suche nach einem sicheren Ort, an dem sie bleiben können. Lena hat Zukunftsträume wie viele andere Teenagerinnen auch.
Ich möchte Modedesignerin werden. Ich liebe es, Kleider und andere Sachen zu zeichnen.
Doch wann und ob Lena überhaupt die Möglichkeit haben wird, einen Schulabschluss zu machen, steht in den Sternen. Knapp 4 Jahre durfte sie in Schweden zur Schule gehen. Dann wurde der Asylantrag ihrer Familie dort abgelehnt. Seit mehreren Monaten sind alle in Deutschland und seitdem ist Lena nicht mehr in der Schule gewesen. Sie spricht Arabisch, Englisch und Schwedisch, aber kein Deutsch. Das ist ein Problem, sagt sie.
Wenn du auf der Straße vielleicht Hilfe brauchst, sind die Leute sauer, wenn du mit ihnen Englisch redest. Aber wie soll ich die deutsche Sprache lernen, wenn ich nicht mehr zur Schule gehe?
Lena ist kein Einzelfall. Obwohl die Zahl der Geflüchteten sinkt, steige die Zahl der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die nicht zur Schule gehen. Dem sächsischen Flüchtlingsrat zufolge betrifft das mittlerweile die Hälfte von rund 400 schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die in sächsischen Aufnahmeeinrichtungen leben. Und das verstoße gegen geltendes Recht, sagt Marc Gärtner vom sächsischen Flüchtlingsrat.
Jeder Mensch, jedes Kind, jeder Jugendliche hat ein Recht auf Bildung.
So steht es auch in Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention. Unterzeichnerstaaten wie Deutschland verpflichten sich so wörtlich, den Besuch der Grundschule für alle unentgeltlich zur Pflicht zu machen und allen Kindern den Zugang zu weiterführenden Schulen zu gewähren. Die EU-Aufnahmerichtlinie präzisiert in Artikel 14, dass der Zugang zu Bildung nach spätestens 3 Monaten zu gewährleisten ist. Dagegen verstoße der Freistaat Sachsen, so Gärtner.
Wir begleiten dieses Thema jetzt schon seit 2 Jahren. Es gibt dazu Positionspapiere, offene Briefe und also jetzt rein quantitativ betrachtet ist es immer noch eine geringe Zahl von Kindern. Es wäre ein leichtes, ihnen den Schulzugang zu ermöglichen und dass diese Erkenntnis nach so langer, beharrlicher Zeit immer noch nicht gereift sein will. Das heißt, sie müssen es wirklich wollen.
Anders als in vielen anderen Bundesländern sind Kinder in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen per Gesetz von der Schulpflicht ausgenommen. Ein Recht auf Schule haben sie auch nicht. Das sei gut, weil man Schulen so, Zitat, von der Bürde freihalte, alle Kinder der Erstaufnahmeeinrichtungen für jeweils kurze Zeit durchschleusen zu müssen, so das sächsische Innenministerium in einer schriftlichen Stellungnahme. Wenn Kinder deutlich über 6 Monate in einer Aufnahmeeinrichtung verbringen, dann werde der Zugang zu einer Regelschule geprüft. Für die große Mehrheit allerdings seien Lernangebote, die auf die Schule vorbereiten, sinnvoller. Lena aus der Erstaufnahmeeinrichtung in der Hamburger Straße in Dresden bekommt diese Art Ersatzunterricht.
Das ist nur 1 Stunde und man lernt nur Wörter wie Hallo, wie heißt du, ich heiße, aber nicht die ganzen anderen Wörter. Also nicht die ganze Sprache. Man muss zur Schule gehen, um eine Sprache zu lernen.
Der Bundesverband Deutscher Kinderschutzbund hält die eingeschränkte Form der Beschulung weder für förderlich noch für rechtens. Kinder vom regulären Schulbesuch auszuschließen, bleibe ein nicht hinnehmbarer Verstoß gegen Kinderrechte. So sieht es auch Marc Gärtner vom Sächsischen Flüchtlingsrat.
Wir wollen diese Praxis gerichtlich überprüfen lassen und wollen da dann dagegen klagen.
Bleiben Sie im Kopf offen, das rät der deutsche Kernphysiker und Skeptiker Holm Hümmler. Gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop äußert er sich, skeptisch natürlich, zu Verschwörungstheorien. Ich bin Thekla Jahn, danke für Ihr Interesse.